weitere Soldaten in die kalifornische Metropole beordert. Konkret geht es um zusätzliche 2000 Nationalgardisten und etwa 700 Marineinfanteristen der regulären Streitkräfte. Trump hatte bereits 2000 Nationalgardisten mobilisiert, was der kalifornische Gouverneur Newsom als unnötige Eskalation bezeichnet. In den vergangenen Tagen hat es bei Demonstrationen immer wieder Ausschreitungen gegeben. Die Proteste richten sich gegen das rigide Vorgehen der Einwanderungsbehörde gegen Migranten. USA-Korrespondentin Kerstin Klein.
Die Nationalgarde, das sind Reservisten, auch Soldaten, aber eigentlich Menschen, die einem anderen Beruf nachgehen. Die Marines, das sind Berufssoldaten, das ist eine Eliteeinheit, also Männer und Frauen, die eigentlich in den Krieg ziehen. Und die sollen jetzt in Los Angeles so lange stationiert sein, bis die von Trump versprochenen 2000 Nationalgardisten dort überhaupt ankommen. Das heißt, das ist durchaus als eine weitere Eskalation zu bewerten.
Russland hat die Ukraine erneut massiv mit Drohnen und Raketen angegriffen. Auch die Hauptstadt Kiew war wieder betroffen. Bürgermeister Klitschko sprach von einem anhaltenden massiven Angriff. Er rief die Einwohner auf, in den Schutzräumen zu bleiben. Nach Angaben der Militärverwaltung gab es Schäden in mindestens 3 von 10 Stadtbezirken. In Odessa im Süden der Ukraine wurde nach Behördenangaben 2 Menschen getötet. Schon in der Nacht davor hatte die Ukraine eine beispiellose Angriffswelle gemeldet. Nach Angaben aus Kiew war es der größte russische Drohnenangriff seit Kriegsbeginn. Die Gewerkschaft der Bundespolizei fordert, die Kontrollen an den Grenzen zurückzufahren. Es gebe keine Notwendigkeit mehr für den großen Personaleinsatz an der Grenze zu Polen und anderen Nachbarstaaten, sagte Vize-Gewerkschaftschef Ostermann dem RBB-Studio Frankfurt-Oder. Von dort Stefanie Fiedler.
Der Vize-Gewerkschaftschef fordert die Politik dazu auf, den Sicherheitsbehörden das Vertrauen auszusprechen. Die Bundespolizei sollte lageangepasst mit der Reduzierung von Einsatzkräften an unterschiedlichen Grenzübergängen das Kräftemanagement übernehmen, so Ostermann. Hier könne man massiv für Entlastung sorgen. Die Bundespolizei mache dies seit über 10 Jahren neben Fußball- und Versammlungslagen und sie hätten es verdient, eine Entlastung zu bekommen in einer Lage, die höchstwahrscheinlich in naher Zukunft nicht enden wird, so Ostermann weiter.
Der Senat will Berlin zu einem führenden Standort der Gaming-Branche entwickeln. Das hat Wirtschaftssenatorin Giffey im rbb24-Inforadio angekündigt. Berlin konkurriere dabei mit Städten wie München und Köln. Die Branche wachse stark und werde zusätzliche Steuereinnahmen einbringen, so die SPD-Politikerin. Heute gibt der Senat bekannt, an welchem Standort das sogenannte House of Games eingerichtet werden soll. Nach RBB-Informationen ist dafür das Lux Berlin in Friedrichshain vorgesehen. Sebastian Schöbel, rbb24 Landespolitik.
Im House of Games sollen Berlins Spieleentwickler Arbeitsräume, Fördermöglichkeiten und die Chance zum Netzwerken bekommen. An den Start gehen soll das House of Games im Frühjahr 2026. Das Luxhaus war einst Heimat der Osram-Werke. Hier wurden jahrzehntelang Lampen gefertigt. Nun sollen hier große Spielefirmen und kleine Start-ups gemeinsam an den Games der Zukunft arbeiten. Das Land Berlin hat 4,6 Millionen Euro für das House of Games bereitgestellt.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich ab heute mit der Frage, ob das Magazin Kompakt weiter erscheinen darf oder doch verboten wird. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im vergangenen Jahr verboten und als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet. Dagegen hatte sich Kompakt mit einem Eilantrag gewehrt. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht hoben das Verbot vorerst wieder auf. Sie begründeten das unter anderem mit der Bedeutung der Pressefreiheit. Die endgültige Entscheidung fällt jetzt im sogenannten Hauptsacheverfahren, das heute beginnt. In Schönwalde-Glien im Havelland haben in der Nacht mehrere Fahrzeuge gebrannt. Im Gewerbegebiet Erlenbruch brannten unter anderem 14 Kleintransporter völlig aus. 10 weitere Fahrzeuge wurden beschädigt, das hat der Einsatzleiter der Feuerwehr dem RBB gesagt. 46 Einsatzkräfte waren vor Ort. Bei den Transportern soll es sich nach Medienberichten um Fahrzeuge handeln, die für Amazon und die Post unterwegs waren. Zur Brandursache hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Das waren die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute meist dicht bewölkt, von Nordwesten schauerartiger Regen, vereinzelt auch Gewitter, 17 bis 22 Grad. Aktuell in Berlin-Dahlem 13 Grad und in Adlershof 14, in Brandenburg zwischen 10 in Guben und 16 Grad in Senftenberg. Morgen erst bewölkt, später ein freundlicher Wechsel aus Sonne und Wolken und meist trocken bei 18 bis 21 Grad. Die Zeit 10.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2. mit Imke Griebsch.
Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Mozarts berühmteste Serenade, das ist die Serenade Nummer 13 in G-Dur, besser bekannt unter dem Namen Eine kleine Nachtmusik. Hier kommt das Rondo daraus. Dieses Rondo stammt aus der Serenade Nummer 13 in G-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart und die ist unter dem Namen Eine kleine Nachtmusik besser bekannt. Wir haben hier eine Aufnahme gehört mit dem Zürcher Kammerorchester, geleitet vom Konzertmeisterpult aus von Daniel Hoop. Bis 14 Uhr können Sie hier auf Radio 3 wieder tolle Aufnahmen hören, darunter Radio 3 Aufnahmen aus unserem Archiv, Einspielungen von Alben, die gerade neu erschienen sind, Referenzaufnahmen, die auch noch nach einigen Jahren taufrisch klingen und Musik von unserem Album der Woche gibt es auch. Dieses Mal hat unser Musikredakteur Oliver Krüger das Programm sorgfältig zusammengestellt. Gegen 10.40 Uhr steht wie gehabt das musikalische Kalenderblatt auf dem Programm. Darin geht es heute um eine Wagner-Oper, die zunächst als zu schwierig und deshalb unspielbar galt. Und diese Oper enthält den wohl berühmtesten Akkord der Musikgeschichte. Mehr Details erfahren Sie in etwa einer halben Stunde. Sinfonik von Joseph Haydn, dem Vater der klassischen Sinfonie, können Sie jetzt in der folgenden Aufnahme hören mit den Heidelberger Sinfonikern, geleitet von Johannes Klump. Aus der Sinfonie Nummer 79 in F-Dur spielen Sie den Finalsatz.
Thank you.
Aus der Sinfonie Nummer 79 in F-Dur von Joseph Haydn haben die Heidelberger Sinfoniker unter der Leitung von Johannes Klump den Finalsatz gespielt. Die wilden 1920er Jahre, das war eine Zeit zwischen Aufbruch und Abgrund. Und in dieser Zeit, ja, war das kulturelle Leben in Berlin und Paris und auch in anderen Städten natürlich von Jazz, Kabarett und Dada geprägt. Musik aus dieser Zeit hat der belgische Pianist Florian Noack für sein neues Album Tales of the Jazz Age aufgenommen. Diese Ära lässt Florian Noack aufleben mit eigenen Transkriptionen von Stücken von Fats Waller, George Gershwin und Kurt Weill. Mal verspielt, mal bittersüß und meistens sehr virtuos. Auch Originalwerke sind dabei von Erwin Schulhoff, Clément Doucet und Francis Poulenc hat Florian Noack für das Album ausgewählt. Ja, Musik irgendwo zwischen Welt, Schmerz und Champagnerlaune. Dieser Walzer hier von Francis Poulenc, der klingt eher nach Champagner. Dieser Walzer von Francis Poulenc findet sich auf dem aktuellen Album des belgischen Pianisten Florian Noack. Tales of the Jazz heißt es und darüber habe ich mit Florian Noack vor einiger Zeit hier im Programm gesprochen. Das Gespräch können Sie auf radio3.de nachhören. Unser Album der Woche ist dieses Mal 2 Wochen lang im Programm präsent. Eingespielt hat es der junge französische Geiger Théotime Langlois de Swart zusammen mit dem Orchestre Le Consort. Und darauf steht Antonio Vivaldis berühmtester Konzertzyklus im Mittelpunkt, die 4 Jahreszeiten. Théotime Langlois de Swart sagt, dass er die 4 Jahreszeiten schon als Kind obsessiv gehört habe. Besonders beeindruckt war er schon damals von der Tonmalerei. Die ist für ihn auch heute als Interpret sehr wichtig. Die Stürme, die Naturlaute, das alles ahmt Vivaldi in seiner Musik auf eine sehr erzählerische Weise nach und er liefert dem Hörer somit viele Bilder, sagt Théotime Langlois de Swart.
When you have the storms, when you have the imitations of the sounds of nature, it's very powerful to connect with this because it's very narrative and there is so much images in this music.
Thank you.
Der Herbst aus den vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Der ist auf unserem Album der Woche zu hören. Das hat der junge Geiger, französische Geiger, Théotime Langlois de Swart eingespielt, zusammen mit seinem Orchestre Le Consort. Und mehr Informationen zum Album der Woche finden Sie wie immer auf radio3.de. Dem Kulturkaufhaus Dussmann haben wir zu verdanken, dass wir das Album auch verlosen können. Und wie Sie an der Verlosung teilnehmen können, das erfahren Sie auch auf unserer Internetseite.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Łukasz Tomaszewski. Hallo Łukasz.
Hallo, grüße dich.
Die Tony Awards wurden zum 78. Mal vergeben in der Nacht auf Montag in New York. Das sind die wichtigsten US-Preise für Musicals und Theaterstücke. In die Auswahl gekommen sind die New Yorker Broadway-Premieren des zurückliegenden Jahres.
Und Maybe Happy Ending von Will Aronson und Hugh Park erhielt beim wichtigsten Theaterpreis der USA in der Hauptkategorie als bestes neues Musical.
The Tony Award goes to Maybe Happy Ending.
Insgesamt 6 Awards gingen an diese Produktion. Das ist eine Romanze über 2 menschliche Roboter im Südkorea der Zukunft. Spielt sie die Bühnenadaption von Buena Vista Social Club. Die erhielt auch 4 Preise und als bestes neues Theaterstück wurde Purpose von Brandon Jacob Jenkins ausgezeichnet. Das Drama erzählt von einer einflussreichen afroamerikanischen Familie in Chicago und hatte bereits den Pulitzer-Preis als bestes Drama gewonnen. Ja, nominiert auch als bester Schauspieler war Superstar George Clooney. Er ging allerdings leer aus dieses Mal. Die Tony Awards, die gelten als wichtigster Preis für Musicals und Theaterstücke in den USA. Und die in der Broadway League zusammengeschlossenen Theater, die verkauften auch in der abgelaufenen Saison knapp 14,7 Millionen Tickets und erwirtschafteten damit 1,9 Milliarden US-Dollar. Es brummt also richtig da die Kasse und das wurde dann auch gestern gefeiert. Das ist nämlich doppelt so viel wie alle deutschen Kinos zusammen.
Wow, das ist mal eine Summe. Der Tenor Wladyslaw Choraj galt manchen als bester Opernsänger der Ukraine. Am Wochenende ist er bei einem freiwilligen Einsatz in der an Russland grenzenden Region Sumy gestorben.
Das teilte die Nationaloper Odessa auf Facebook mit, wie mehrere ukrainische Medien berichten. Ja, wie er ums Leben kam, ganz genau, das ist noch nicht geklärt. Nach Angaben des Opernhauses arbeitete Choraj, teils auch Goraj geschrieben, seit 1993 am Theater in Odessa. Hier hören wir seine beeindruckende Stimme, einen Mitschnitt, den ich auf YouTube gefunden habe. Da singt er im Foyer, deshalb ist dieser Sound nicht ganz perfekt. Auf jeden Fall ist es ein tragischer Verlust für die gesamte ukrainische Kulturszene. 2013 wurde der Sänger mit dem Titel Verdienter Künstler der Ukraine geehrt. Er wirkte auch bei internationalen Opernproduktionen mit, zum Beispiel in Paris, Rom, Amsterdam und Zürich. Das Opern- und Balletttheater in Odessa, das ist ja eins dieser repräsentativen Bauten untergebracht und als Kulturstätte sehr bekannt im Land, auch von der UNESCO seit 2023 nochmal verstärkt. Unter Schutz gestellt.
Jetzt kommt ein Tipp von dir, Yoko Ono, Music of the Mind. So heißt eine tolle Ausstellung über die japanisch-amerikanische Künstlerin.
Ja, die Ausstellung, die läuft ja schon seit ein paar Wochen, ne? Und wir haben sie auch hier schon mehrmals besprochen. Ich war selber auch da und kann es wirklich total empfehlen, für Jung und Alt. Einfach, weil sie dermaßen umfassend ist. Diese Ausstellung, die präsentiert Arbeiten aus 7 Jahrzehnten. Das muss man sich mal vorstellen. Yoko Ono, Music of the Mind, spannt den Boden ganz weit von Onos sogenannten Instruktionen, schriftlichen Handlungsanleitungen, die dazu einladen, sich ein Werk vorzustellen, es zu erleben, zu erschaffen oder zu vollenden, über Installationen und Performances bis zu Film, Musik und Fotografien. Besonders übrigens ist auch dieser interaktive Aspekte und der wird ja besonders nachgefragt heutzutage in Museen. Also Besucherinnen und Besucher, die können ohne Anleitung an verschiedenen Stellen dann auch wirklich in die Tat umsetzen. Zum Beispiel sind sie dazu eingeladen, anderen Menschen die Hand zu schütteln oder können den eigenen Schatten zum Teil zu einer Malerei werden lassen. Ja, und jetzt kommt der eigentliche Clou. Warum berichte ich hier von einer Ausstellung, die schon seit mehreren Wochen läuft? Wir verlosen nämlich Tickets auf radio3.de noch bis Donnerstag. Da gibt es ein Kontaktformular, das Sie ausfüllen können bis 12 Uhr. Und wie das alles läuft, das erfahren Sie auf unserer Homepage. Und ob Sie gewonnen haben, das erfahren Sie dann über eine E-Mail, die wir an Sie schicken.
Jetzt hast du uns sehr stark Appetit gemacht auf diese Ausstellung, aber wer heute gleich hingehen will, bitte nicht. Der Gropiusbau hat nämlich dienstags geschlossen, aber ansonsten finden Sie das Museum genau gegenüber dem Abgeordnetenhaus in der Nähe vom Potsdamer Platz und es ist eben außer dienstags wochentags zwischen 12 und 19 Uhr und am Wochenende schon ab 10 Uhr geöffnet. Danke, Vukas.
Gerne.
Kultur kompakt. Auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB. Vier Seiten nur und die ganze Welt der Musik. Melancholisch und zart, virtuos und wild. Glücklich ist, wer das Instrument bei Solistin Antje Weithaas studieren darf. Eine Meisterin der Violine, eine Meisterin im Unterrichten.
Ich wollte hier in der Hans Eisler studieren und sehr besonders mit Antje Weithaas.
Wir haben Ihre Klasse der Musikhochschule Hans Eisler zu Gast im Radio 3 Kultursalon. Moderatorin Fanny Tank fragt nach, was ist von Antje Weithaas zu lernen? Was sind die eigenen Pläne? Und mal ehrlich, in welchen Momenten will man die Geige in die Ecke pfeffern? Musik und viele Geschichten. Die Absolventen im Radio 3 Kultursalon im Studio 14 der RBB Dachlounge. Morgen, 19 Uhr. Jetzt anmelden auf unserer Website Radio 3, wie es euch gefällt.
Die Kammermusikvereinigung Berlin hat hier die kleine Kammermusik Opus 24 Nummer 2, also den ersten Satz daraus gespielt, komponiert von Paul Hindemith. Und nach Paul Hindemith ist ein Preis benannt, den das Schleswig-Holstein Musikfestival jedes Jahr an eine Komponistin oder einen Komponisten vergibt, zur Förderung der zeitgenössischen Musik. In diesem Jahr geht der Preis an den norddeutschen Benjamin Scheuer. Und wenn Sie mehr über diesen Komponisten erfahren wollen, dann kann ich Ihnen unsere Sendung Neue Musik empfehlen. Heute Abend ab 21 Uhr hier auf Radio 3. Da steht Benjamin Scheuer im Mittelpunkt. Und eine Eigenschaft, die teilt Benjamin Scheuer schon mal mit Paul Hindemith. Er liebt Humor und ihm ist wichtig, dass seine Musik immer auch Unterhaltungspotenzial hat. Auch Richard Wagner soll ja ein Spaßvogel gewesen sein, aber er war auch manchmal zynisch und sarkastisch. Doch in seiner Musik, da herrscht Dramatik vor. Auch in der Oper, um die es jetzt in unserem musikalischen Kalenderblatt geht.
München, 10. Juni 1865. Im Hoftheater wird Wagners Tristan uraufgeführt. Er galt als unspielbar. Nicht weniger als 77 Proben hatte es in Wien gegeben, ohne Ergebnis. Doch dann wurde Wagners Tristan in München doch noch aus der Taufe gehoben. Und es ergab sich eine pikante Konstellation. Am Dirigentenpult stand Hans von Bülow, dessen Gattin ein Verhältnis mit dem Komponisten hatte. Cosima stand zwischen zwei Männern wie Isolde. Ekstase, die keine Erfüllung findet, nur im Tod. Wagners sogenannte Handlung in drei Aufzügen greift ein mittelalterliches Werk Gottfried von Straßburgs auf. Zwischen den Zeilen aber wird die Philosophie Arthur Schopenhauers gefeiert, dessen Verneinung des Willens zum Leben. Die Partitur präsentiert mit dem berühmten Tristan-Akkord eines der faszinierendsten und meistdiskutierten Tongebilde der Musikgeschichte. In damals spektakulären 4 Stunden Spieldauer hebt Wagner die Tonalität aus den Angeln, lässt unendliche Melodien exzessiv über die Ufer eines harmonisch grenzensprengenden Klangstroms treten. Aber der Tenor Ludwig Schnorr von Carolsfeld, der sich als erster der Herausforderung stellte, den Tristan zu singen, duldete keinerlei Kürzungen seiner Partie. Mörderisch im Wortsinn war die Oper für den Sänger insofern, als er nach der 4. Vorstellung starb.
Ein musikalisches Kalenderblatt von Volkmar Fischer haben wir gehört. Richard Wagners Tristan und Isolde steht übrigens in Berlin in der kommenden Spielzeit wieder auf dem Programm, und zwar auf dem Programm der Deutschen Oper Berlin. Im November wird die Inszenierung von Michael Thalheimer 4-mal zu sehen sein. Bei uns steht jetzt der Finalsatz aus Beethovens Eroica auf dem Programm. Claudio Abbado leitet die Berliner Philharmoniker.
Thank you. Thank you.
Die Sinfonie Nummer 3 in S-Dur von Ludwig van Beethoven, die Eroica, hat diesen Finalsatz, den wir eben gehört haben, mit den Berliner Philharmonikern. Am Dirigentenpult stand Claudio Abbado. Und das hier ist eine D-Dur-Sonate von Domenico Scarlatti.
Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Das Bröhan-Museum zeigt eine Ausstellung über die Moderne, die nach dem Bauhaus kam. Unter dem Eindruck des 1968er Epochenumbruchs in Italien. Einer der wichtigsten Avantgarde-Akteure, die Designergruppe Alchimia. Sie führte verschiedenste Entwicklungen zusammen und zur Perfektion. Mit großem internationalem Erfolg wurde aus dem alten Form follows Function das neue Form follows Fun. Ob Sofa, Mokkakanne oder Bücherregal. Die Farben blühten auf, die Materialien wucherten. Die Welt wurde neu entworfen. Alchimia, die Revolution des italienischen Designs. Eine Retrospektive im Bröhan-Museum. Radio 3, wie es euch gefällt.
11 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Bundesinnenminister Dobrindt stellt zur Stunde den Verfassungsschutzbericht für das Jahr 2024 vor. Im vergangenen Jahr hat die politisch motivierte Gewalt zugenommen. Aus dem Hauptstadtstudio Uli Haug.
Die Zahl der Rechtsextremen ist laut Verfassungsschutz deutlich auf gut 50.000 Personen gestiegen. Davon sind rund 15.000 gewaltbereit. Die Gesamtzahl der rechtsextremistischen Straf- und Gewalttaten ist im Jahr 2024 um fast 50% angestiegen. Bei den linksextremistischen Personen gab es einen leichten Zuwachs auf rund 38.000. Davon sind wiederum gut 11.000 gewaltbereit. Wegen des andauernden Nahostkonflikts kam es zu einer Vielzahl von israelfeindlichen Straftaten, antisemitischer Hetze und gewalttätigen Ausschreitungen bei pro-palästinensischen Demonstrationen. Protestschwerpunkt war Berlin.
Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig befasst sich seit heute mit der Frage, ob das Magazin Kompakt weiter erscheinen darf oder doch verboten wird. Die damalige Bundesinnenministerin Faeser hatte das Magazin im vergangenen Jahr verboten und als zentrales Sprachrohr der rechtsextremistischen Szene bezeichnet. Dagegen hatte sich Kompakt mit einem Eilantrag gewehrt. Die Richter am Bundesverwaltungsgericht hoben das Verbot vorerst wieder auf. Sie begründeten das unter anderem mit der Bedeutung der Pressefreiheit. Die endgültige Entscheidung fällt jetzt im sogenannten Hauptsacheverfahren, das heute beginnt. In den USA hat Präsident Trump noch mehr Militär nach Los Angeles geschickt. Nachdem am Wochenende bereits 2000 Nationalgardisten in der kalifornischen Metropole angekommen sind, sollen noch einmal 2000 folgen. Außerdem sollen 700 Marinesoldaten von einem kalifornischen Stützpunkt zum Einsatz kommen. Aus Los Angeles, Katharina Wilhelm.
Der Einsatz der Soldaten und der Nationalgarde entgegen dem Willen des kalifornischen Gouverneurs ist ungewöhnlich und wird von vielen amerikanischen Medien als Zuspitzung des Konflikts zwischen Donald Trump und dem demokratischen Gouverneur Gavin Newsom gewertet. Beide lagen bereits in der Vergangenheit im Clinch. Unter anderem hatten sie unterschiedliche Auffassungen zu Corona-Politik, Klimawandel oder zum Management der Waldbrände des Bundesstaates. Trump argumentiert die Proteste gegen die Einwanderungsbehörden.